Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Buchpräsentation im Verlag Andreas Mascher von Ballawatz philosophischem Hauptwerk Das Seiende Nichts. Und ich wollte einfach diesmal eine Exkursion machen, um den Begriff des Seienden Nichts zu klären. Was versteht man unter einem Seienden, einem Sein und einem Nichts? Und dann unter einem Seienden Nichts. Zunächst mal, das Werk, das ich vorstellen werde, hat der Berliner Künstler, Dichter, Philosoph und Maler Ballawatt geschrieben. Das ist sein philosophisches Hauptwerk und in gewisser Hinsicht auch die theoretische Grundlage seiner Kunst, die er Supra-Avantgarde nennt. Ballawatt lebt in Berlin, ist der Name vielleicht als kurzer Hintergrund, ist in Sanskrit und heißt eigentlich das spielende göttliche Kind. Das spielende göttliche Kind. Und die Kernfrage, die das Seiende Nichts aufwirft, ist die Frage, was ist überhaupt das Sein? Was ist das Sein? Und was ist das Nichts, wenn man das als substantivierten Begriff so verwendet? Kann es ein Gar-Nichts im Sinne von einem totalen, absoluten Nichts überhaupt geben? Und diese große philosophische Frage, die auch schon mit Leibniz gestellt wurde, warum ist überhaupt etwas und vielmehr nichts? Warum gibt's etwas? Das als die Kernfrage eigentlich der Philosophie. Und das nicht nur abstrakt, um sozusagen der Intellektualität willen, sondern auch mit der Frage, da komme ich dann zum Schluss hin, was hat es für eine Relevanz für den lebenden Menschen, für eine lebenspraktische Relevanz, sich mit dem Nichts, mit dem Seienden Nichts zu beschäftigen. Und ich fange gleich mal an mit dem ersten Satz aus seinem Werk, Das Seiende Nichts. Er sagt, ein seiendes Nichts ist kein Nichts. Also er unterscheidet zwischen einem seienden Nichts, da kommen wir noch dazu, was das ist, und einem gar nichts, also einem nichtigen Nichts, wie die Nihilogie, die Lehre vom Nichts heute sagt. Und hier schon mal das erste Zitat von ihm. Ein nicht existierendes Nichts, oder wie die Nihilogie sagt, ein nichtiges Nichts, also ein nicht existierendes Nichts ist kein Nichts, sondern ein Gar-Nichts, also ein formloses Nichtsein. Das gibt es aber nicht, weil es etwas gibt, weil es überhaupt etwas gibt. Existierte überhaupt nichts, gäbe es nicht das Geringste. Es gäbe gar nichts. Es gibt aber etwas. Wir sind der lebende Beweis dafür, dass es etwas gibt. Es gibt etwas, selbst wenn dieses Etwas eine Illusion wäre. Und er sagt gleichzeitig, um sich diesem Begriff und diesem Paradoxon des Seienden Nichts anzunähern, ein Sein des Nichts ist als ein Raum und Zeitloses anzusehen. Es ist substanziell homogen, also in sich relativitätslos, eins und ununterscheidbar. Und im Folgenden möchte ich einen kurzen Exkurs in das Werk von Ludger Lütkes Nichts nehmen, um das ein bisschen in einen geschichtsphilosophischen Kontext zu stellen. Ich glaube, dass sich Lütkehaus am intensivsten mit dem Nichts beschäftigt hat in seiner Philosophiegeschichte. Und Lütkehaus Buch ist ein Werk, wo er selber darauf hinweist, die Nichtsvergessenheit zu überwinden. Also nicht die Seinsvergessenheit im heideggerschen Sinne, sondern die Nichtsvergessenheit. Und ich muss sagen, trotz seiner eleganten Sprache und auch seines aphoristischen Formulierungsstils, also allein dafür lohnt es sich, in das Werk einzutauchen, hat Lütkehaus ein Begriffsverständnis des Nichts, nämlich im Sinne eines gar Nichts. Und er sagt in seinem Werk Nichts, dass es zeigen würde und dass es Zeit wäre, das Nichts endlich als das gelten zu lassen, was es allein sein kann, nichts als nichts. Und er nennt dieses nichtsiges Nichts, das gerade indem es nichts ist, nicht ist. An keinem Ort, nirgends, in keiner Zeit, nie. Also mit anderen Worten, der Nichtsbegriff Lütkehaus ist der Begriff eines gar nichts. Aber woher kommt dann etwas? Von gar nichts kann nichts entstehen, von gar nichts kommt gar nichts. Also mit anderen Worten, ein Verständnis eines reinen Gar-Nichts führt automatisch und denkt notwendig in einen sogenannten performativen Selbstwiderspruch. Weil allein um ein Sein des Nichts oder ein Gar-Nichts zu denken, bedarf es einen Denkenden, der ja schon wieder die Negation eines kompletten Nicht-Existenten ist. Also allein, dass es einen Fragenden nach dem Nichts gibt, widerlegt bereits die These eines absoluten Nichts und gar nichts. Also müssen wir uns das Nichts nicht als eine komplette Nichtvorhandenheit von jeglichem vorstellen, sondern als eine homogene Substanz. Die Substanz der Erscheinungslosigkeit, nennt sie Balawat. Es gibt ein Kapitel, Lütkehaus geht hier durch und macht in gewisser Hinsicht eine Philosophiegeschichte des Nichts von der Antike bis über die Erkenntnisse des deutschen Idealismus. Das ist eigentlich der Hochpunkt, wo die Lehre vom Nichts in gewisser Hinsicht ausgefaltet wird, und schreibt in einem Kapitel über das vergöttlichte Nichts. Dieses Kapitel 241, er geht dort hin und beschreibt verschiedene Aspekte des Nichts. Und das Kapitel, das vergöttlichte Nichts, so ist auch die Überschrift, trifft das Wesen des seienden Nichts eigentlich am prägnantesten. Außer, dass es nicht ein vergöttlichtes Nichts ist, im Sinne von irgendwelchen Mystikern, die es vergöttlicht haben, sondern das ist tatsächlich das göttliche Nichts. Das wäre eigentlich der Begriff. Und mit diesem Begriff möchte ich versuchen, jetzt einen Sprung vom Nichts zum Sein zu machen oder auch wieder umgekehrt. Und zwar, indem ich das in den Kontext von einem zweiten großen Idealismusforscher, auch Hegelforscher, stelle, Dieter Henrich mit seinem Werk Sein oder Nichts, Erkundungen um Samuel Beckett und Hölderlin. Und im Besonderen deswegen, weil ich auf den Seinsbegriff in diesem Werk eingehen will, wie ihn Hölderlin geprägt hat. Sein noch wie damals mit Y geschrieben, S-E-Y-N. Und mit seiner wichtigsten philosophischen Aussage Hölderlins, in einem kurzen Fragment, das heißt Urteil und Sein, entwickelt Hölderlin seinen Seinsbegriff. Und der hölderlinsche Seinsbegriff ist die Totalität, die Einheit des Seins, die nicht mehr in Seiendes, in Unterschiedenes aufgeteilt ist. Also Hölderlin übernimmt in gewisser Hinsicht, was später Heidegger die ontologische Differenz nennen wird, die Unterscheidung zwischen Seiendem und Sein. Seiendes ist eine Vielheit, unterschiedliche Körper im Raum, die Vielheit der Farben, der Formen ist alles Seiendes. Sein, großgeschrieben, ist eins. Und, worauf wir dann letztlich kommen werden, mit Hegel, ein und dasselbe, das reine Sein wie das reine Nichts. Unterschiedslos, nicht relational, eins. Und genau diesen Seinsbegriff entfaltet Henrich in seinem Werk Sein oder Nicht. Und mal ein Zitat von ihm, er sagt, das Sein als etwas, das von nichts unterscheidbar ist, eben weil es alles in sich einschließt, ein solches Etwas kann dann im Unterschied zu irgendwelchen bestimmten Seienden als der Inbegriff des Seienden selbst gelten. So kann man ihm als Namen den Ausdruck das Sein geben. Und er bemerkt selber als großer Hegelforscher, leider nur in einer Fußnote, in Fußnote 92 unten, den wichtigsten Verweis meines Erachtens nach in seinem Werk, nämlich auf Hegels Wissenschaft der Logik, wo Hegel sagt, das Sein, das reine Sein und das Nichts, das reine Nichts, sind also ein und dasselbe. Und müssen es denknotwendig auch sein, durch ihre Relationslosigkeit. Und das hatten die Griechen schon erkannt in dem berühmten Ausspruch von Heraklit, hen diapheron he auto, das eine in sich selbst Unterschiedene. Also die Konzeption, um das eine Sein mit dem vielen Seinen zusammenzubringen, liegt in dieser einen Formel, das eine in sich selbst Unterschiedene. Das eine hen, auch bei Plotin, aber in sich selbst Unterschiedene. Also die Unterschiedlichkeit und Vielheit der Welt bricht nie die ungebrochene Ganzheit des einen Seins, das wiederum gleiche ist wie das Seiende Nichts. Also mit anderen Worten, der Spruch dieses hen diapheron he auto geht zurück auf Heraklit, wurde aber von Hölderlin in seiner Athenerrede nochmal aufgenommen und ist Hölderlins Seinsbegriff. Also könnte man sagen, das Sein und das Seiende Nichts in gewisser Hinsicht in Abwandlung als Erkundungen um Hölderlin und Ballarat. Das ist ein Hinweis auf das Werk, es gibt es auch als E-Book, dahin gleich der Hinweis, im Stand 208 kann man sich ein bisschen näher damit beschäftigen, in den paar Minuten kann ich das nur anreißen. Aber ich möchte noch zum Schluss, bevor ich Ihnen noch ein Bild von ihm vorstelle, das in meiner Wahrnehmung, er ist ja auch Künstler, hat ein großes dichterisches Werk, ein großes Werk von Materialbildern, auch da habe ich einen Katalog am Stand, einen Aspekt noch stärker rüberbringen, was diese abstrakte Unterscheidung einer Ontologie oder einer Nihilogie ganz konkret für den Menschen bedeutet. Und es gibt ein Kapitel im Seienden Nichts, im zweiten Teil, Buch 2, Kapitel 1, 13, wo er über die selbsttätige Imagination spricht. Der Begriff der selbsttätigen Imagination entspricht eigentlich dem Begriff der Intuition. Der Intuition. Und Intuition, ganz im Sinne des lateinischen intueri, schauen. Also Intuition meinte in der Philosophie nicht nur das Bauchgefühl, also sozusagen ein Bauchwissen, sondern ein direktes Wissen durch Identität, ein Wissen durch Schauung. Intueri, schauen. Und die Frage, die sich Ballarat dann gestellt hat, wenn das Seiende Nichts nicht ein Gar-Nichts ist, sondern ein bruchloses Sein, das am besten vorgestellt werden kann wie eine homogene Substanz eines universellen Informations- und Energiefeldes. Oder in der Terminologie Hegels wäre das der Begriff des absoluten Geistes, der auch alle Materie mit beinhaltet, alle Dualismen, Objektiv-Subjektiv-Dualismus in sich aufgehoben hat. Dass dieses Seiende Nichts nicht nur ein apersonales Feld ist, sondern gleichzeitig höchste Person. Ballarat spricht in dem Zusammenhang von der Paraperson, von der Paraperson des Seienden Nichts, die alle Eigenschaften besitzt. Und aus diesem einheitlichen Feld, aus diesem Holofeld, kann der bewusstseinsentwickelte Mensch authentische Intuitionen oder eben, wie es Ballarat nennt, selbsttätige Imaginationen empfangen. Also mit anderen Worten sind wir ja nichts anderes als eine Konkretion dieses einen Seins und Feldes. Wie könnte es denn auch anders sein? Und damit haben wir in gewisser Hinsicht allein durch diesen Umstand Zugang zu diesem universellen Informationsfeld und zu einer Erkenntnistheorie, die Ballarat Wissen durch Identität nennt. Also nicht ein mentales Umkreisen des Objekts, sondern eine Identität aufgrund der grundlegenden Identität des Seins. Oder wenn man es mit der Physik von David Bohm beschreibt, die explizite Ordnung der Vielheit des Seienden, nur die Oberfläche. Es gibt eine Tiefendimension, eine Implizierung, die überhaupt keine Trennung zwischen verschiedenem Seienden zulässt. Uneinheit und Ganzheit. Und auf dieser Grundlage wäre das eine Erkenntnistheorie, die daraus erwächst. Eine neue Kosmologie, Lehre der Materie, als nichts anderes als sozusagen eine kondensierte Form von Geist. So schreibt Balawat über diese selbsttätige Intuition oder Intuition, selbsttätige Imagination, wie sie Balawat ins Modell gesetzt wird und dann in seinen Bildern verwirklicht wird, sind, wie der Begriffstätigkeit sagt, Vorstellungen, welche ohne Zutun des Persönlichen spontan, unvorhersehbar, selbstinitiativ und im Fall intuitiv im ansonsten wachen, lehren und den Geist dann auftauchen, wenn dieser durch Übung im Geist sich in eine passiv-aktive Lehre vom Denken befreite Wachheit neutraler Natur zu versetzen. Sprich, in eine tiefen Meditation zu kommen, wo nicht mehr das Mental in gewisser Hinsicht die Mentalsubstanz, das Prinzip der Totalreflexion, die Ideen, die Intuition sich nicht verzerrt darin spiegeln können. Das wäre eigentlich das Bild zu Denkfreiheit. Ich komme schon zum Schluss und möchte meinen Beitrag abschließen mit einem Bild, das Balawat gemacht hat, das auch selbsttätige Imagination. Und Balawat verbindet oftmals seine Bilder und Materialbilder. Also es ist oftmals eine Einheit aus poetischen Texten mit eben Materialbildern. Und ich finde, das ist in einer verdichteten Form eigentlich der Inhalt des gesamten Werks des Seienden nichts zum Ausdruck bringt. Ein Bild des Geistes erschien mir vor Augen, die Hand des Buddhas, marmorweiß und schön, im schwarzen Grunde des Inneren klar zu sehen, aus dunkler Leere lichtend, leicht von oben, bot einen Bonbon mir die heilige Hand. Als ein Geschenk des Geistes von hoch oben, da nicht erfasst er im Halbschlaf liegend, woher die Hand aus dunklem Nichtse kam, an die alten Zähne ich zuerst, die mir im Munde so manchen Schmerz, süße Leckereien als Gegengabe, die Duale, die man kennt, bereitet hat und unerträglich. Ich lehnte also ab das Gottgeschenk, mich revidierend, als ich halb erwachte aus meiner Trance, die dieses Bild, nein, rief ich, gib nur, gib das süße Ding mir, gib. Des Lebens Bitternis ist groß genug, nicht rechten Geschenke auszuschlagen, die uns aus Gram und Pein so gnadenvoller. Und willig gab die Hand mir das Geschenk. Ich wickelte Papiere, den bunten dargereichten süßen Stoff, um ihn dann im Munde oft geübt herumzudrehen und mit der Zunge zu benennen, mit Speichel, der zuhauf vergnügt mir floss. Dazu nutzte zielgerichtet, das süße Götterding zu lutschen und zu, auf dass es flüssig wurde, dazu reif zum Schlucken. Das vollbracht der Akt der Übergabe, vom Gott zum Menschen lücket der Transfer, kam mir ein Schwall von Worten in den Sinn, ich zu unserem Glücke und Nutzen aufgeschrieben. Hier sind sie nun. Ich will sie kund euch tun, weil sie für einen Einzelnen zu wahr, zu um sie für sich allein zurückzuhalten. Die Stimme sprach, im Hinblick auf das zu höchst subjektive Seiende nicht und seine unendlichen transzendenten Möglichkeiten, welche der höchsten Subjektivität des Seienden Nichts angehören, positionär dual und dennoch in Identität ein und dasselbe. Diese Identität sich jedoch nur auf das Hervorbringen unterschiedlichster Neuer beschränkt, die, wie das Seiende nicht selbst, ebenso zu höchst sein müssen, weil sie aus derselben Substanz bestehen, ist die weiterführende kausallogische Folge, dass jede wörtlich oder bildlich fixierte Vorstellung oder Imagination, jede Vision, heißt jedwedige selbsttätig erscheinende Idee eines menschlichen Denkens, die Substanz des seienden Nichts besitzt. Und somit, so wie diese, zur Materialisation aus dem Nichts befähigt ist. Idee ist substanziell. Idee ist transitive Substanz und insofern hyperreal. Um diese einmalige subjektive Realität der Ideensubstanz zur Objekt dreidimensionale Existenz zu erweitern, involviert seiende Nichts bewusst. Durch den Abzug seiner Subjektivität mit verbundenen Bewusstheit von sich selbst in einem involutionären hin zu höchst objektiv seiender, alle unendlichen Transzendenzmöglichkeiten in sich bergender Urmaterie. Ha. Materie ist also, da sie aus unendlichen transzendenten Möglichkeiten des Seienden nicht birgt, welche omnipotent sind, ebenfalls omnipotent. Materie, welcher objektivierter Geist ist, kann dieser alles machen. Seine unendlichen transzendenten Möglichkeiten, die im höchsten Subjekt auf dessen Ebene frei sind, in der Mater, der Materie, eben nur noch sind und darauf warten, durch den Geist hervorgeholt zu werden. Weil die objektive Materie jedoch das juxtapositionär duale Gel innerhalb der geheimen Identität ist, Geist ist leichtlos frei, Materie ist schwer, unterliegt formalen, universellen Gesetzen und ist von A bis Z determiniert, darum die Versubjektivierung nicht leicht. Und die Möglichkeit ihrer Verwesenhaftung unterliegt dem Gesetz der Endlichkeit, der Hervorbringung der Auflösung ihrer formalen Experimente, dem Anfang und dem Ende und darum dem Leben und Tod. Er die nicht mehr weiter zu vervollkommende, unüberbietbare Form, innewohnende, wahrheitsspiegelnde geistige Gehalt, die sich gegenseitig schaffen, Unsterblichkeit, höchsten formalen Ausdrucks, ewiges, wesenhaftes Leben im Universum, und ja, es als Einführung gewesen sein, dieses Bild und das letzte Zitat verbindet eigentlich zwar nicht in einer leichten Sprache, das heißt, man muss es lesen und jeden Satz durchmeditieren, in verdichteter Form den Inhalt des über 400 Seiten Werks des Seienden Nichts. Ich danke die Aufmerksamkeit und verweise noch auf die Webseiten Balawat oder auch zugeschrieben habe oder auch Videos und so weiter und lade Sie herzlich ein, Stand 208, einfach nur ein paar Schritte weiter auf der linken Seite vorbei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und alles Gute.
So, können Sie mich hören? Ich kann mich sogar selber hören. Eine eigene Stimme, nicht so oft. Vor allem nicht verstärkt. Ja, sehr hier zu sein. Mein Name ist Nikhil Mukherjee und ich komme aus München. Und heute werde ich ein kleines Experiment wagen. Ich werde nämlich Philosophie sprechen, über dieses Buch genauer. Und das ist deswegen ein Experiment, nicht nur, weil es um experimentelle Philosophie geht, sondern weil ihr einen Vortrag dieser Art noch nicht gehalten habt. Denn dieses Thema wird sehr, sehr selten besprochen. Das ist jetzt so der Test, ob das, was ich mir so zu dem Thema auch funktioniert und verständlich ist. Aber aufgrund meines Vorredners ganz positiv gestimmt, Sie sind zumindest, was philosophische Inhalte geht, schon ein gewisses, also leidensfähig, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn man eine halbe Stunde sich mit nichts befassen kann, dann kann man auch mal über experimentelle Philosophie sprechen. Das wäre meine Agenda. Hoppala. Okay, das ist gleich mal die erste Panne. Also hier sollte ich... Oben sollte stehen, nicht drittens pro. Ich kann mir das auch nicht erklären. Aber die Agenda sieht auf jeden Fall folgendes. Ich möchte Ihnen erklären, was experimentelle Philosophie überhaupt ist. Ich möchte dann über die Gründe sprechen, die ich lehnen würde. Also das ist ein sehr, sehr vermintes Feld in der Akademie, insbesondere in Deutschland. Dann möchte ich ein bisschen was sagen über das Pro. Was spricht eigentlich für Philosophie? Und mit einem kurzen Schlussgedanken würde ich schließen. Okay, das ist experimentelle Philosophie. Man kann sich diesem Thema ganz naiv nähern und sich einfach mal anschauen, das ist so eine beliebige Seite aus einem philosophischen Text von John Locke, dem Second Treatise on Government. Und wie Sie sehen, das ist reiner Fließtext. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, worum es dabei geht, sondern Ihnen einfach nur mal den Unterschied zeigen zu einem Text aus der Philosophie. Was Sie hier sehen ist, da ganz oben sehen Sie eine Abbildung, die gibt es nicht bei Locke, die gibt es auch bei anderen Philosophen nicht. Dann gibt es ja Zahlen in dem Text, das ist auch sehr, sehr unüblich für einen philosophischen Text. Dann ganz unten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.